Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder.
Hallo, Fia hier. Heute wieder mal in Begleitung von meinem lieben Johannes Brahms, der seine zweite Sinfonie einfach mal im Urlaub am Wörthersee geschrieben hat. Dazu kommen noch Terricone für Sinfonieorchester von Anna Korsun und das Konzert für Violine und Orchester von Alban Berg. Geil gespielt the one and only Christian Tetzlaff, der in dieser Saison Artist in Residence beim RSB ist und den wir deshalb in den kommenden Monaten zum Glück noch öfter hören werden. Dirigiert wird das Konzert von Wladimir Jurowski. Aber zurück zu Brahms, denn das ist seine Sinfonie Nummer 2 D-Dur Opus 73. So mag ich meinen Brahms, lange elegische Streicherbögen und sich scheinbar in die Unendlichkeit fortspinnende melancholische Melodien. Die Sinfonie, die wird hier übrigens gespielt vom HR-Sinfonieorchester unter Andrés Orozco Estrada. Aber ist diese Sinfonie wirklich so melancholisch? Wie hört sich das für euch an, auf einer Skala von 1 bis Regen an einer Fensterscheibe? Brahms selbst streut widersprüchliche Informationen zum Melancholiegehalt. Während er noch an dem Werk komponiert, schreibt er zum Beispiel an seinen Verleger: Die neue Sinfonie ist so melancholisch, dass sie es nicht aushalten. Ich habe noch nie so was Trauriges, Molliges geschrieben. Die Partitur muss mit Trauerrand erscheinen. Oh wei, das klingt heftig. Aber an anderer Stelle schreibt Brahms in einem Brief an einen befreundeten Musikkritiker ganz anderes. Wenn ich dir den Winter eine Sinfonie vorspielen lasse, so soll's heiter und lieblich klingen. Ja, was denn jetzt? Heiter und lieblich oder doch traurig? Beide Seelenzustände liegen in diesem Werk ganz nah beieinander. Diese Musik scheint nicht so recht zu wissen, ob sie triumphieren soll oder ob da nicht doch ein Tränchen verdrückt wird. Der zweite Satz. Steht ganz im Zeichen des verdrückten Tränchens. Typisch Brahms. Wie Wolken an einem diesigen Herbsttag. Aber die Luft, die ist frisch und die riecht gut nach Laub und ab und an kommt auch die Sonne durch. Und dieses Bild passt gar nicht so schlecht. Denn vermutlich hat Brahms im Herbst 1877 an diesem Satz hier gearbeitet. Der dritte Satz hingegen. Klingt regelrecht beschwingt, fast wie ein Volkslied, ein Landschaftsbild, in dem ein Hirte im Idyll unterm Baum sitzt und auf seiner Schalmei spielt. Wir hören hier auch einen Ländler. Und dazu passt, dass auch wichtige Musikwissenschaftler in dieser Sinfonie, ich zitiere jetzt, eine heiter, gelassene, pastorale Naturstimmung sehen. Die kann aber auch lauter und derber. Das Thema aus dem vierten Satz ist toll. Und lang. Und es geht ganz unscheinbar und leise los, wie so ein geflüsterter, viel zu langer Satz, der aber irgendwie total spannend bleibt. So, das war das Thema. Und dann? Musik. dreht Brahms auf und liefert uns einen gar nicht melancholischen, sondern großartigen und schwungvollen Schlusssatz. Aber auch hier gibt es den typischen Brahms-Schmelz zu hören, den ich so sehr liebe. Also nach so einem Schlusssatz, da muss man als Dirigent wahrscheinlich erstmal unter die Dusche. Und das kann Wladimir Jurowski bei dem Konzert am 15. Oktober in der Philharmonie wahrscheinlich dann auch erstmal machen. Denn bei dem Konzert ist der Brahms das letzte Stück. Das zweite Stück des Konzerts klingt ganz anders. G-D-A-E, E-A-D-G. Die leeren Saiten der Geige, ganz hohl. Das Grundmaterial und die Urzellen, die jeder Musik für Geige zugrunde liegen. Und ihr könnt hier schon hören, dass dieses Grundmaterial hier gleichzeitig zu der sparsamen, ja geradezu kargen Begleitung zu der Solovioline wird. Diese Violine spielt in diesem Fall Frank-Peter Zimmermann und Marek Janowski dirigiert das WDR-Sinfonieorchester. Erinnert ihr euch noch an Brahms entspannten Urlaub am Wörthersee, in dem er seine zweite Sinfonie geschrieben hat? An demselben See entstand fast genau 100 Jahre später, im Sommer 1935, dieses Konzert. Aber unter ganz anderen Umständen, denn ein Todesfall ist schuld an diesem Werk. Die 18-jährige Manon Gropius, die Tochter der Komponistin Alma Mahler und des Architekten Walter Gropius, war nämlich gestorben. Und Berg widmet ihr das Werk, nennt es Andenken eines Engels. Und er schrieb es mit der Absicht, Zitat, die Wesenszüge des jungen Mädchens in musikalische Charaktere umzusetzen. Das Konzert ist einerseits zart, zerbrechlich und von lyrischer Schönheit und andererseits zutiefst schmerzvoll, weil man in der Musik das Verlöschen eines jungen Lebens spürt. Besonders ergreifend ist der zweite Satz. Er beginnt mit einer Art Himmelsleiter, denn diese Tonfolge, die könnte sich unendlich nach oben fortsetzen. Am Ende des Satzes webt Berg noch ein Zitat ein, eine Botschaft. Und zwar zitiert er aus einem Bach-Choral. Was könnte zu einem solchen Anlass passender sein als Bach? Der Choral heißt »Es ist genug« und in dem Text wird das Jenseits herbeigesehnt. Der Choral entstammt der Kantate »O Ewigkeit, du Donnerwort«. Das ist auch eine klare Botschaft angesichts dessen, dass Berg hier den Tod eines lieben und jungen Menschen verarbeitet. Im Original klingt dieser Choral so. Und, das muss ich vorher sagen, er eignet sich mit seiner doch ziemlich sperrigen Melodie hervorragend, um im 20. Jahrhundert wieder aufzutauchen. So klingt das, wenn die Gachinger Kantorei Stuttgart das singt. Und bei Berg dann so. Das macht dieses Werk so besonders. Es ist nicht nur ein Konzertstück, sondern eine Art musikalisches Requiem für Manon, aber auch für Berg selbst, der wenige Monate nach der Vollendung starb. Das Werk, mit dem das Konzert startet, stammt von einer jungen ukrainischen Komponistin, Anna Korsun. Sie wurde 1986 in Donetsk geboren. Ihr Stück heißt Terikone und ist für Sinfonieorchester geschrieben. Terikones, so nennt man Albtraumhalden. Sie entstehen dort, wo Bergbau betrieben wurde. Das sind graue, aufgetürmte Berge aus Stein, Schlacke, Abfall. Landschaften, die eben nicht von der Natur, sondern vom Menschen geschaffen sind. Die sind auch oft ein Symbol für Ausbeutung und für das, was so vom Rohstoffabbau übrig bleibt. Korsun setzt dieses Bild in Klang um und sie greift tief in die Schatzkiste der Orchesterfarben, besonders im Schlagwerk. Man hört hier nicht so sehr Melodien, sondern eher Geräusche und Energien. Es ist Musik wie so ein akustisches Relief, wie ein Berg aus Klängen, so roh, bedrohlich, aber irgendwie auch total faszinierend. Das Orchester verwandelt sich in eine Art Naturgewalt oder eben in die Nachahmung einer Industriegewalt. Ein Konzert wie eine bergige Topografie. Künstliche Albtraumberge stehen den Alpen und dem idyllischen Wörthersee gegenüber, den wir am 15. Oktober um 20 Uhr in der Philharmonie in ganz unterschiedlichen Stimmungen erleben werden. Schicksalsschwer, aber auch sonnendurchflutet.